Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Was ist der politische Islam und kann er den liberalen Demokratien gefährlich werden? Das ist der Forschungsauftrag einer neuen Dokumentationsstelle in Österreich. Was sie herausfinden soll und warum es Kritik gibt, dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir heute nach Norwegen, wo Pfarrerinnen und Pfarrer schon seit mehreren Wochen streiken. Es geht um Gehälter und Zuschüsse bei neu besetzten Pfarrstellen. Und warum entscheiden sich junge Leute für ein Theologiestudium? Dieser Frage ist ein Theologe in seiner Doktorarbeit nachgegangen. Was er herausgefunden hat, auch das heute ein Thema bei Tag für Tag. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Als ein junger Mann am 2. November in Wien ein Blutbad anrichtete und mehrere Menschen tötete, war das für Österreich das erste islamistisch motivierte Attentat überhaupt. Seither diskutiert die konservativ-grüne Bundesregierung eine Reihe von Möglichkeiten, um Islamismus und Terrorismus zu bekämpfen. Zu den jüngsten Vorschlägen gehört etwa, den politischen Islam selbst zu einem eigenen Straftatbestand zu machen. Eine Institution, die schon vor einigen Monaten ihre Arbeit aufgenommen hat, ist die Dokumentationsstelle Politischer Islam, die ebenfalls von der österreichischen Bundesregierung ins Leben gerufen wurde. Theologen, Soziologen, Politik- und Islamwissenschaftler sollen den politischen Islam beobachten und untersuchen. Die Dokumentationsstelle hat Pioniercharakter. Bei manchen Muslimen allerdings ist sie umstritten. Michael Hollenbach berichtet und lässt als erstes die Leiterin der neuen Stelle zu Wort kommen.
Der politische Islam ist eine Herrschaftsideologie, die versucht, den Staat, die Gesellschaft, die Politik zu beeinflussen, umzugestalten, anhand von Werten, die die Akteure des politischen Islams selber als islamisch bezeichnen, die aber, und das möchte ich betonen, von der Mehrheit der Muslime nicht geteilt werden. Und das sind auch Werte, die gegen Menschenrechte sind, die sich gegen die Demokratie richten und die auch sich gegen unseren Verfassungsstaat richten.
So definiert Lisa Fellhofer den politischen Islam. Die Politologin ist die Leiterin der neuen Dokumentationsstelle. Und der Münsteraner Islamwissenschaftler Muannad Khorshid leitet den wissenschaftlichen Beirat.
Es handelt sich hier um dieselbe Ideologie oder eine ähnliche Ideologie wie die des Terrorismus. Zwar ist der politische Islam in Europa gewaltfrei und meint, wir setzen uns nicht mit Mitteln der Gewalt durch, sondern wir streben das Durchsetzen unserer Ziele über demokratische Wege, aber letztendlich um die Demokratie selbst außer Kraft zu setzen.
Doch der Begriff des politischen Islam, der irgendwo zwischen Dschihadismus, militantem Islamismus und dem religiösen Mainstream-Islam eingeordnet wird, ist vor allem jenseits der Wissenschaften umstritten. Abdessamad El-Yassidi ist Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland.
Ja, für mich ist dieser Begriff des politischen Islams natürlich sehr befremdlich. Wir im Zentralrat der Muslime, wir rufen seit Jahrzehnten dazu auf, dass sich junge Muslime für ihr Land interessieren, dass sie an der Politik in Gewerkschaften partizipieren und dass sie sich engagieren in der Gesellschaft. Wenn das jetzt unter diesem Begriff des politischen Islams nicht mehr möglich ist, dann haben wir ein ganz, ganz großes Demokratieproblem.
Das sei eine krasse Fehlinterpretation, sagen Kritiker des Zentralrats. Denn es gehe nicht darum, dass Muslime sich nicht mehr politisch engagieren sollten oder dürften. Es gehe, so Muannad Khorshid, um eine demokratiefeindliche Auslegung des Islam.
Der Westen wird pauschal als der Feind des Islams deklariert. Das heißt, junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind in Europa, können sich zwar strukturell integrieren, Bildungssystem auf dem Arbeitsmarkt, aber die Ideologie des politischen Islams sagt denen, identifiziert euch nicht mit den Gesellschaften Europas, das sind eure Feinde. Wir müssen uns gut integrieren in den Gesellschaften Europas, um sie zu unterwandern, um sie umzugestalten, aber von innen. Und das macht das Ganze gefährlich, aber dieses Phänomen ist kaum erforscht.
Gefährlich, so Khorshid, weil die demokratiefeindlichen Ziele nicht offen propagiert würden wie bei militanten Salafisten. Deshalb sei es wichtig, islamistische Strukturen und ähnlich gelagerte Ideologien zu erforschen und offenzulegen, betont auch Lisa Fellhofer. Den Vorwurf, die Dokumentationsstelle politischer Islam sei eine Art Verfassungsschutz, weist deren Leiterin zurück.
Wichtig zu wissen ist, dass die Dokumentationsstelle keine Sicherheitsbehörde ist, sondern die Dokumentationsstelle hat ganz klar einen wissenschaftlichen Auftrag, sich aus Forschungssicht mit dem politischen Islam und den Problemen und Herausforderungen des politischen Islam zu beschäftigen.
Entscheidend sei es, auch diese Gruppierungen zu durchleuchten und deren Wirken zu analysieren. Zu diesen Gruppen zählt Khorshid beispielsweise den islamistischen Geheimbund der Muslimbrüder sowie die türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe und auch Milli Görüş.
Das beginnt es schon mit Kindergärten, die zum Teil auch so schöne Namen bekommen, interkulturell, dialogbereit, was immer. Da muss man genau hinschauen, was wird da vermittelt in solchen Kindergärten, die zum politischen Islam gehören. Schulen, private Schulen, Bildungsinstitutionen, auch Moscheegemeinden, da und dort Jugendarbeit. Da muss man das genauer erfassen, wenn man es schafft, diese Quellen zu unterbinden, dann öffnet man die Möglichkeit für einen einfach friedlichen Islam, einen spirituellen, ethischen Islam, dass der sich entfaltet, dass dieser Islam vermittelt wird an die Menschen.
Für Abdessamad El-Yassidi, den Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, lässt sich der politische Islam dagegen nicht so einfach abgrenzen von anderen islamischen Gruppierungen. Seine Befürchtung:
Ich halte von einer Dokumentationsstelle unter dem Namen des politischen Islams gar nichts. Dieser Begriff stigmatisiert Muslime in Gänze und er schürt Ressentiments und Generalverdacht gegenüber einer Glaubensgemeinschaft.
Es ist nicht Ziel und Aufgabe der Dokumentationsstelle, Muslime, Musliminnen generell zu beobachten oder unter einen Verdacht zu stellen. Also dem möchte ich ganz klar entgegentreten. Es ist wichtig, zwischen der Religion des Islam und dem politischen Islam zu unterscheiden.
In einem ersten Papier hat sich die Dokumentationsstelle mit der Begrifflichkeit politischer Islam befasst, sowie mit dem Wirken der Muslimbruderschaft. Der Bericht kommt zu dem Schluss:
Die Narrative der Bruderschaft, die eine Opfermentalität forcieren und in verschleierter Form Gewalt legitimieren, können als ideologische Durchlauferhitzer gesehen werden, welche den Grundstein zu einer weiteren Radikalisierung legen können und damit die Rekrutierungsbestrebungen dschihadistischer Gruppierungen erleichtern.
Ein Manko dieses ersten Berichts, so der Grazer Religionswissenschaftler Franz Winter, er basiere im Wesentlichen auf einer 3 Jahre alten, durchaus umstrittenen Studie über die Muslimbruderschaft. Spannender, so Winter, dürfte es werden, wenn sich die Dokumentationsstelle dem türkisch-nationalistischen Islam zuwendet. Trotz aller Kritik von muslimischer Seite, gerade für Muslime könnte die Arbeit der Dokumentationsstelle fruchtbar werden, meint der Religionswissenschaftler Franz Winter.
Wenn man eine Stelle gut und sauber aufstellt und die durchgehend gut und saubere Studien vorlegt und argumentiert, dann würde meines Erachtens mittelfristig sogar die islamische Community davon profitieren.
So könnte sich für alle sichtbar die demokratiefeindliche Spreu vom muslimischen Weizen trennen. Würde dies in Österreich gelingen, könnte das Modellcharakter haben. Der in Münster lebende Österreicher Muanad Khorshid leitet den wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle politischer Islam in Wien und er ist Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Er plädiert dafür, dass auch die deutsche Bundesregierung eine ähnliche Forschungsstelle einrichtet.
Ich würde mir sehr wünschen, dass auch die deutsche Politik hier mehr Mut zeigt. Denn wir beobachten auch ein Phänomen, dass Politiker zwar unter vier Augen Gesprächen zugeben, es gibt da und dort Probleme, es gibt ja Muslimbrüderschaft in Deutschland, die da und dort stark vertreten, auch die Grauen Wölfe sind Teil von anerkannten Verbänden, die am Tisch sitzen mit dem Bundespräsidenten, mit hochrangigen Politikern. Aber wir haben Angst, sagen viele Politiker, wir haben Angst, dass wir als Islamophobe, als Rassisten hingestellt werden, wenn wir Muslime kritisieren.
Um dem politischen Islam den Boden zu entziehen, sei es einerseits wichtig, ihn zu enttarnen, aber auch den Muslimen in Deutschland nicht nur formal auf dem Arbeitsmarkt eine Perspektive zu bieten, sondern sie voll in die Gesellschaft zu integrieren.
Die Frage der Identifikation mit der Gesellschaft, dass man es schafft, auch von einem großen Wir zu sprechen, dass wir auch Muslimen zeigen, ihr seid Anerkannte, ihr seid auch ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft und nicht wir und die anderen, die Muslime, sondern es gibt dieses große Wir, wo wir alle dazugehören.
Den Vorwurf von Kritikern, dass man mit der Wiener Dokumentationsstelle politischer Islam den Forderungen der rechtspopulistischen FPÖ nachgeben würde, diesen Vorwurf weist Muannad Koschid zurück.
Den Rechten sind am besten bedient, wenn wir Probleme verschweigen und den Teppich kehren. Dann nehmen die Rechten das in der Hand und dann fühlt sich die Bevölkerung gerade von den Rechten besser verstanden, weil sie sagen, die nehmen unsere Ängste ernst und reden darüber, die anderen verschweigen das. Das heißt, am idealsten, wenn Muslime Selbstkritik äußern, dass sie selber ihre Strukturen gegen den politischen Islam, gegen Salafismus, gegen all diese menschenfeindlichen Ideologien im Namen des Islams selber in der Hand nehmen und denen den Kampf erklären, damit man diese Karten nicht den Falschen überliest.
Kontroverse Meinungen zur Dokumentationsstelle politischer Islam in Österreich. Michael Hollenbach berichtete. Streikende Pfarrerinnen und Pfarrer, das ist hierzulande kaum vorstellbar. In Norwegen aber sind Geistliche der lutherischen Kirche schon seit mehreren Wochen im Arbeitskampf. Sie wollen vor allem verhindern, dass vom kommenden September an Zuschüsse für die Unterkunft wegfallen. Tarifverhandlungen zwischen dem sogenannten Kirchenrat und verschiedenen Gewerkschaften waren im Dezember gescheitert. Carsten Schmiester hat die Einzelheiten.
Bis vor kurzem war die norwegische Kirchenwelt noch in Ordnung. Es gab die lutherische Staatskirche. Geistliche waren Beamte mit Dienstwohnungen. Alles gut. Vor 4 Jahren wurden dann aber Kirche und Staat getrennt. Und seither läuft alles Finanzielle über einen Kirchenrat. Es sind zwar immer noch meist öffentliche Mittel, aber dieser Rat hat jetzt die Hand am Geldhahn und er will den zumindest ein Stück weit zudrehen. Da geht es um Dienstwohnungen, ehemalige Dienstwohnungen, Pfarrhäuser, die abgeschafft worden sind. Seither müssen sich Priesterinnen und Priester selbst ums Dach über den Kopf kümmern und bekommen einen ordentlichen Zuschuss. Noch bekommen sie den, denn er soll ab September für neue Mitarbeiter wegfallen. Weshalb rund 60 Kirchenmitarbeiter, darunter etwa 30 Priesterinnen und Priester, seit einem Monat streiken. Heinke Förtsch aus Oslo ist stellvertretende Leiterin der Priestergewerkschaft Theologinnen. Ich streike, weil ich bald in Pension gehe und mir wirklich Sorgen mache. Wer nämlich nach dem 1. September 2021 angestellt wird, riskiert 50 bis 60.000 Kronen weniger zu verdienen. Ich finde das völlig unhaltbar. 50 bis 60.000 Kronen, das wären umgerechnet knapp 5.000 bis 6.000 Euro pro Jahr weniger. Etwa 10% des Mindestlohns für norwegische Geistliche, von denen es laut Förtsch immer weniger gibt. Die Priestergewerkschaft klagt über Nachwuchssorgen, vor allem in entlegeneren Gemeinden. Dann noch weniger Geld, trotz des langen 6-jährigen Studiums. Da müsse man sich schon ernste Sorgen machen, so die Gewerkschaft, die nach Angaben der kirchlichen Arbeitgeberseite KA mit ihrem Vorwurf allerdings völlig daneben liegt. Der Haupttarifvertrag werde gar nicht angefasst, heißt es. Es gehe doch nur um Zusatzleistungen und zwar in einer Vereinbarung, die von den Gewerkschaften unterzeichnet worden sei und die nun einmal in diesem Herbst auslaufe. Das stimmt. Aber Einkommenskürzungen drohen trotzdem. Und deshalb wird Heinke Förtsch wahrscheinlich weiter streiken. Dann sogar wohl mit noch mehr Streikenden. Aber nicht so viele, dass es gar keine Gottesdienste mehr gibt, sagt sie. Man wolle die Gemeinden möglichst wenig beeinträchtigen und sei ja auch sonst eher zurückhaltend. Wir wollen schließlich nicht mehr Geld, sagt Förtsch auf der Facebook-Seite ihrer Organisation. Aber die, die nach uns kommen, sollen auch nicht weniger verdienen als wir.
Sie arbeiten nicht allein für Gotteslohn. In Norwegen protestieren Pfarrerinnen und Pfarrer gegen Gehaltskürzungen. Die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland verlieren nicht nur in rasantem Tempo Mitglieder. Sie haben auch enorme Probleme, genügend Pfarrer zu finden. Oftmals können freie Pfarrstellen gar nicht mehr besetzt werden, weil der Nachwuchs fehlt. Warum aber entscheiden sich junge Leute überhaupt für ein Theologiestudium? Und könnte man aus der Antwort auf diese Frage vielleicht auch Rückschlüsse ziehen, wie man mehr Menschen für das Fach interessieren kann? Ein junger Theologe an der Universität Göttingen hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben und Kommilitonen im ersten Semester gefragt, warum studierst du Theologie? Was er herausgefunden hat, berichtet Simon Schomecker.
Ab und zu setzt sich Daniel Wiegmann an die Orgel der evangelischen Kirche in Bielefeld-Milse und spielt. Der 34-Jährige ist hier eigentlich Pfarrer und nicht Organist, aber es war die Kirchenmusik, die Wiegmann dazu gebracht hat, Theologie zu studieren.
Da bin ich natürlich dann auch sonntags öfters in der Kirche gewesen, als ich anfing, auch mal Orgelvertretungen zu übernehmen. Und ich fand auch das, was der Pfarrer da auf der Kanzel sagte und die Pfarrerin, das fand ich auch mit der Zeit immer interessanter und merkte, dass mir das irgendwie zusagte. Und dann hatte ich angefangen, mich damit näher zu beschäftigen.
Das wurde irgendwann so intensiv, dass Daniel Wiegmann sich dazu entschloss, an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal sein Theologiestudium anzufangen. In Deutschland studieren laut Statistischem Bundesamt aktuell rund 19.000 junge Leute dieses Fach. Das sind 19% weniger als Ende der 80er Jahre. Anfang der 2000er Jahre war die Studierendenzahl sogar um fast 40% gesunken. Die Folge? Viele Pfarrstellen sind momentan unbesetzt. Maximilian Baden wollte dieses Phänomen genauer hinterfragen. Das Studium der evangelischen Theologie an der Universität Göttingen schloss er mit seiner Promotion ab. Das Thema der Doktorarbeit fiel Baden ein, als er an seine ersten Wochen als Student zurückdachte.
Eigentlich beginnt man im Studium damit, dass man seine Kommilitonen dazu ausfragt, und warum studierst du jetzt eigentlich Theologie? Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Reflex, dass man gerne wissen möchte, aus welchem Kontext kommen da eigentlich die anderen, welche religiösen Erfahrungen haben die anderen, was ist sozusagen deren Motivation erstmal.
Diese Fragen bildeten den roten Faden für Maximilian Badens Fragebogen. Rund 600 Erstsemester von 25 Hochschulen im deutschsprachigen Raum haben ihn ausgefüllt. Das Ergebnis? Die meisten Befragten hatten schon eine religiöse Vorprägung, sei es etwa durch das Elternhaus oder Jugendarbeit in der Kirchengemeinde.
Die Studierenden wollen sowohl mit verschiedenen Altersgruppen zusammenarbeiten, sie wollen seelsorgerlich tätig sein, sie haben Lust darauf, Gottesdienst zu gestalten.
Es gibt allerdings auch Aufgaben, vor denen viele Befragte Respekt haben, vor Bestattungen etwa. Mit zunehmender Reife und Erfahrung aber, beobachtet Maximilian Baden, sinkt die Hemmschwelle.
Wenn man Vikarin und Vikare fragt, dann hört man meistens, dass sie Bestattungen eigentlich ganz gerne machen, weil hier wirklich unsere Grundkompetenzen alle zusammenkommen. Also eine seelsorgerliche, eine lebensdeutende, eine verkündigende.
Das größte K.O.-Kriterium sind für viele Abiturientinnen und Abiturienten die alten Sprachen, die am Anfang des Theologiestudiums stehen. Daniel Wiegmann berichtet aus eigener Erfahrung.
Das ist ein Haufen Arbeit. Latein ist einfach Fleißarbeit. Also alle denken immer, Hebräisch sei so furchtbar. Ich fand Griechisch am schlimmsten. Es gibt unheimlich viele Partizipien und die muss man alle entsprechend aufdröseln und in deutsche Sätze verpacken. Und das ist nicht so leicht, vor allen Dingen, wenn es dann um irgendwelche Platon-Texte geht, die man sowieso mit 21 nicht so wirklich versteht.
Wer sich den Sprachen und Texten jedoch gewachsen sieht, kann ein vielseitiges Studium absolvieren, erklärt Maximilian Baden.
Historiker, Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Philosoph, Psychologe, Soziologe. Natürlich alles nur in Ansätzen und alles nur so erstmal angerissen, aber wenn man Schwerpunkte bilden möchte, kann man da alles werden.
Zwei Drittel aller Befragten strebten an, Pfarrerin oder Pfarrer zu werden. Interessierte sollten viel Studienzeit einplanen. 12 bis 13 Semester sind bei Theologie normal. Und in dieser Zeit kommt es durchaus vor, dass Studentinnen und Studenten ihren Berufswunsch überdenken. Beliebt ist der Wechsel etwa zum Lehramt, in den Journalismus oder in die Forschung. Auch Daniel Wiegmann hatte kurz damit geliebäugelt. Ausschlaggebend war besonders ein Seminar zur Archäologie in Israel samt Exkursionen.
Wir haben uns einen Tunnel angeschaut in Jerusalem, in dem hat man eine alte Inschrift gefunden von König Hiskia. Die hatten wir auch in einem Seminar später mal übersetzt. Und dieser Tunnel wird auch im Alten Testament beschrieben, dass der gegraben wird und dass der bei einer Belagerung Jerusalems wirklich den Eingeschlossenen das Leben gerettet hat, weil dadurch hatten die immer Wasser.
Trotz vielseitiger Inhalte hat Wiegmann für den Pfarrberuf ein Praxissemester vermisst.
Das Problem sehe ich auch, man ist da in diesem akademischen Zirkel im Studium und man wird selten gezwungen, da rauszukommen. Also man kann da sehr leicht in so eine akademische Welt abschwurbeln. Und wenn man dann nach dem Examen ins Vikariat kommt, kann das eine harte Landung sein.
Maximilian Baden bemerkte während seiner Analysen, wer in den Pfarrberuf gehen wollte, hatte eine stark ausgeprägte soziale Motivation. Weniger gefielen den Befragten die Verwaltungspflichten im Kirchendienst. Manche Pfarrerinnen und Pfarrer sind so genervt von diesen Aufgaben, dass sie jungen Leuten davon abraten, in ihre Fußstapfen zu treten. Es sei aber falsch, Leitungsaufgaben schlecht zu reden, meint Maximilian Baden.
Ich glaube, wir werden in Zukunft aber auch noch deutlicher diejenigen brauchen, die auch gut leiten können, die gut in der Öffentlichkeit stehen können.
Denn trotz sinkender Mitgliederzahlen sieht Baden, heute selbst Vikar in Celle, die Kirchen immer noch als sicheren Arbeitgeber an. Doch zum Überleben braucht es neue Impulse durch jüngeres Personal. Daniel Wiegmann freut sich, dass viele seiner Kommilitonen denselben Weg wie er eingeschlagen haben und dass er schon früh Zeichen setzen konnte.
In meiner Vikariatsgemeinde war das so, dass ich schon die Rückmeldung bekommen habe, dass ich etwas schwungvoller bin als die beiden Pfarrer, die da sonst gepredigt haben. Vor allen Dingen bei Beerdigungen merke ich, dass es immer eine große Dankbarkeit gibt.
Eine Doktorarbeit über die Motivation junger Theologiestudenten, Simon Schomecker, berichtete. Und das war Tag für Tag am Dienstag. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde, heute mit dem Schwerpunktthema Schlafmedizin. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.